Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast. Moin, eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast NukaCast. Wir kümmern uns heute ganz entspannt um einen weiteren geilen Schnipsel aus Fallout 3. So ein bisschen Lore-Wissen. Ich habe heute dabei meinen besten Andy. Moin.
Moin.
Alles gut bei dir?
Ja, gut. Müde noch vom Wochenende, aber ansonsten geht's mir gut.
Hast du ordentlich krachen lassen am Wochenende?
Ja, das und Sonntag hatten wir noch Pen & Paper, spielen Warhammer Fantasy Pen & Paper. Das war sehr, sehr lustig.
Nice.
Darf man noch bald im Altdorf mehr herrollt, sich anhören. Irgendwas ist da geplant, dass es das da als Release gibt, die Mitschnitte.
Ah, okay. Also das, was inzwischen jeder zweite YouTuber macht.
Die. Ja, genau. Aber es war wirklich, wirklich lustig. Viel
ja, sehr
nackte,
gut.
Nackte Elfenhaut.
Sehr, sehr gut. Aber wobei Warhammer Fantasy da ja auch ein bisschen prädestiniert für ist, ne? Viele,
ja,
viele witzige Situationen zu kreieren.
Fühlte sich doll nach Heine Warhammer Fantasy Roman an. Aber da genug davon.
Wir wollen heute ein bisschen Vault 92 erkunden. Bevor wir da aber reingehen, wir haben noch so ein paar News. Wollen wir rüber?
Ja, beziehungsweise analoges, oder?
Auch das.
Analoges Ödland.
Banjo, immer noch das beste Instrument.
Mega.
Ich finde ja auch, man muss irgendwo, ja, sollte jeder so ein Banjo mit sich führen, um so kleine Gesprächspausen auch zu überbrücken.
Auf jeden Fall.
Wie geil wäre das, wenn ich mir vorstelle, in so einer Fahrprüfung, könnte ich plötzlich anfangen, so, weißt du, so, dem während die Fahrschülerin, der Fahrschüler, der Fahrende, gerade überlegt, wie man eigentlich rückwärts einparkt.
gute Ablenkung. Extremsituationen simulieren. Ja,
Andy, du hast bestimmt was Analoges.
Ja, es ist gar nicht so dolle, aber Modiphi ist verschickt die vorbestellten Crew-Folios für Fallout Faction plus den Rogue Paladin. Sehr, sehr geile Mini. Ich fand sie auf den Bildern schon mega. Wer den bemalt sehen möchte, kann bei Olli Riedel schon mal auf der Seite vorbeischauen. Ich werde mich an meinen auch bald dran machen, werde mir den mit in Urlaub nehmen und mal gucken, ob ich ihn da angemalt kriege abends. Ja, ziemlich begeistert, finde die Mini geil. Das Crewfolio, obwohl ich kein Fallout Faction spiele, ist auch richtig, richtig cool, richtig geiles Buch. Halt massenweise Datasheets für Einheiten, wie du dir Crews zusammenstellst etc., aber immer noch mit so ein bisschen Lore, tolle Artworks. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, richtig cool. Legion war aber, glaube ich, noch nicht drin, ne?
Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube noch nicht.
Muss ich mal gucken. Nee, genau. Also das ist so mit eins, das
haben ja Augenmerk fehlt sehr stark auf Fallout 4.
Ja.
Ist ja generell jetzt gerade so der Tonus bei Fallout Factions, jetzt auch mit Battle for Boston und so.
Ja, stimmt. Mhm. Ja. Nee, da wird Legion auch nicht so richtig reinpassen.
Hey, dafür kannst du die ganzen tollen Raider-Gangs aus Nuka World spielen.
Ja, ey, die sind schon sehr geil. Das ist schon. Also generell finde ich ja, macht Modiphi es mit seinen zwei, sowohl Fallout Warfare, also Wasteland Warfare, als auch Factions mal viel richtig. Das sind schon sehr harmonische Spiele.
Auf jeden Fall. Ja, und jetzt auch die ganzen Plastikbausätze und so. Ich bin echt immer, immer begeisterter. Gerade auch Daniel hat gerade Meyerlurks bemalt, fand ich auch sehr, sehr geil.
Oh ja.
Ich habe mich geteilt auf Insta. Ja.
Ich will mir ja immer sehr, noch sehr schön diese große Krabbe holen. Einfach ja, nur, um sie zu bemalen. Die sieht so fett
Modell
aus. Ja.
Ja. Richtig gut.
Total. Da kann man auch mit Airbrush, glaube ich, richtig viel machen.
Ja, auf jeden Fall. Macht bestimmt Bock. Hast du News oder wollen wir direkt rüber in die Folge?
News? Eine Sache. Also bei uns wurde auf dem Discord irgendwie ein kleiner Trailer gepostet, der kurz für Verwirrung gesorgt hat. gibt wohl. Da haut er. Ich hätte es auch einfach zu Ende erzählt.
Alarm, oh, Stufe News.
Was sein muss, muss sein.
Da kommt der Deutsche in dem durch. Das muss jetzt abgespielt werden. Der kleine Schrebergärtner. Genau. Eine ziemlich geil aussehende Fallout-Mod. Also mich hat der Trailer tatsächlich auch erst gecatcht, aber heutzutage ist ja echt viel möglich. Eine mega nice Fallout-Mod, die jetzt anscheinend rauskommen soll. Und sich, oh, jetzt habe ich gerade die falsche Stadt im Kopf, hilf mir.
Fallout
sich
um Chicago. Welche,
genau, um Chicago kümmern soll. Auch das im Bereich finde ich mega spannend. Bin ich sehr gespannt, was die daraus machen.
Auf jeden. Sieht auf jeden Fall arg professionell aus, dass tatsächlich auch ernst gemeint die Frage kam, ist das offiziell oder ist das fanmade? Also ich finde das wirklich mega crazy. Das ist wie Fallout, ja. London, wo man sich echt so denkt, was geht eigentlich ab?
Also die Unreal Engine ist halt heutzutage auch der Hammer. Kann man nicht anders sagen. Auch relativ einfach damit Sachen zu kreieren, aber das ist schon krass. Also da haben sich Leute richtig, richtig Mühe mitgegeben.
Crazy Community auf jeden Fall.
Definitiv. Wollen wir einen Vault? Einen neuen Horror-Vault.
Na klar. Ja, sehr, sehr guter Vault, wie ich finde. Aber lass uns mal rüber watscheln.
Vault 92. Ich habe ja erst, muss ich ehrlich sagen, beim Spielen war das so ein bisschen für mich so ein, der ist ja gar nicht so groß. Also hatte ich so das Gefühl, da waren andere Vaults deutlich, naja, größer. Dadurch, dass du, finde ich zumindest, mehr Kämpfe hattest in anderen Vaults, kam er mir länger vor. Sagen wir es so rum.
Findest du, also ich finde in Vault 92 durch die ganzen Meyer-Lurks hast du schon ziemlich viel zu tun und wirst auch viel überrascht. Jumpscares fand ich schon.
Vielleicht war ich zu spät in meinem Durchlauf da drin. Also
obwohl die Meyer-Lurks sind ja levelbasiert. Das ist ja immer, wenn Meyer-Lurks sind, ist es immer levelbasiert, ja. Was da auftaucht. Meyer-Lurk Hunters oder Meyer-Lurk Kings. Also ich fand das teilweise schon recht knackig. Ich war sogar mit Power-Armor und super Ausrüstung da drin und trotzdem war es teilweise so, oh ja. Wenn er da, vor allem, weil das auf engstem Raum ist, da gehst du um die Ecke und ja, dann kommt erstmal so ein Meyer-Lurk King voll ins Gesicht gesprungen. So, ah!
Das stimmt, da bin ich bei dir. Da merkt man auch, dass das nicht eine der ersten kreierten Vaults ist, die sie machen, sondern dass der schon im späteren Verlauf des gesamten Designprozesses dazu kam.
Spielerisch auf jeden Fall anspruchsvoller.
Ja. Ja, und stimmiger. Ne? Haben wir eben gerade schon mal im kurzen Vorgespräch gesagt. Der fühlt sich einfach viel stimmiger an.
Der fühlt sich weniger nach Alpha-Version an. Ich habe immer versucht, das zu greifen, was bei den anderen Vaults nicht so richtig stimmte, bei dem Drogen-Vault zum Beispiel oder dem Gary-Vault. Aber das ist es so ein bisschen. Der wirkt, als hätten sie den fertig gemacht.
Genau, und bei den anderen hatte ich immer das Gefühl, so, okay, die haben sie mal vorläufig fertig gemacht, um dann zu entscheiden, von diesen 40 Vaults, die wir fertig gemacht haben, weil der Praktikant hatte noch Zeit, suchen wir jetzt irgendwie die 6 besten aus, da können die Leute rein und dann ist fertig, aber
die wirken jetzt nicht so richtig abgeschlossen. Die wirken nicht so richtig abgeschlossen und das ist bei Vault 92 ein bisschen anders. Aber erzähl doch mal, was wir da so an Grundeckpfeilern zu bieten haben.
Ja, genau, also grundsätzlich Vault 92, wir haben wieder einer unserer Vaults, Bauzeit von 2062 bis 2128. 245 Leute passen tatsächlich rein, lief auch 100 Jahre lang. Wir haben den Aufseher Richard Rubin, den wir dort nicht treffen, sondern über den wir halt viele Texte lesen können. Wir haben den
Audiologs, ne? Also ich finde, ist halt, du findest in dem Vault, was ich bei den anderen immer so ein bisschen bemängel, du findest da wirklich viele Aufzeichnungen, ne? Geschrieben, aufgenommen, das ist super atmosphärisch. Das liebe ich ja halt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dieses durch den Vault gehen und nebenbei diese Audiologs laufen lassen. Ja. Ne? Also das finde ich echt mega.
Also da würde ich es noch geiler finden, wenn du in den Vaults nicht immer rennen könntest. Weißt du, dass das auch so ein bisschen, du spielst dieses Tape dann ab und durch Zufall kommst du dann plötzlich an der einen Kaffeekanne vorbei, über die er gerade spricht oder so. Das wäre noch so ein, also das gibt's in anderen Spielen, ist das teilweise so. Das ist wäre noch eine Ecke geiler, aber bin ich voll bei dir. Dann haben wir einen wissenschaftlichen Leiter, weil wir hier wieder nicht über einen Lebensvault oder Rettungsvault sprechen, sondern wir haben hier wieder ein Experimental Vault. Der wissenschaftliche Leiter ist Professor John Mallis. Das Computersystem, was verbaut wurde, ist das Brain Power 7. Wir haben von General Atomics eine Stromversorgung, einen einfachen Nuklearreaktor, in dem Fall aber mal keine Sekundärgeschichte, also kein Fusionsreaktor oder sowas, der als sekundär eingestuft wird. Wir haben hier auch nicht die Standardausrüstung, muss man sagen, sondern jetzt wird es richtig abgedreht. Da ist alles drin, was mit Musik zu tun hat. Und wenn man so ein bisschen sich durch die Sachen durchscrollt und so weiter, dann ist da auch kein kleiner Scheiß drin, weil es wird davon berichtet, dass du auch einige Stradivaris da drin haben sollst und
solche kann man sogar finden.
Genau.
Und die gibt es tatsächlich in Wirklichkeit.
Die eine, die du finden sollst.
Ja, genau. Und die gibt es in Wirklichkeit und die ist tatsächlich im Besitz, glaube ich, von einem amerikanischen Profi-Violisten. Violinisten? Ja.
Violinisten? Ich weiß auch nicht. Ja,
Profimusiker, Streicher.
Also alles mögliche. Lautsprecher, Verstärker, Instrumente bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann hattest du ja schon erzählt, Vault voll mit Meyer Lurks. Blähfliegen und so weiter und so fort, weil das Problem ist, dass die Vault-Tür gar nicht zu war. Die steht halt offen und das Ding ist zum Großteil überflutet. Auch hier finde ich, dass dieses Überfluten ein saugeiler Mechanismus ist, den Vault halt quasi so, da kannst du nicht runter, weil überflutet.
Ja, du bist ja teilweise in den Arealen unterwegs und da sind halt auch, da haben sich viele Meyer-Lurks niedergelassen, weil das Ding wurde irgendwie über so einem unterirdischen See errichtet und das sickerte dann da rein und du findest auch richtig viele Aufzeichnungen von den Maintenance-Teams, also von den ganzen Servicetechnikern und sowas, dass sie halt das nicht mehr in den Griff gekriegt haben, ne? Also da hast du immer mehr, dass das immer, immer schlimmer wird und dann schreiben die halt auch so, ey, unser Belüftungssystem läuft direkt neben den System für die Abwasserbelüftung und dann werden da halt die Schweißnähte undicht und das vermischt sich, deswegen nehmen die dann so ekligen Geruch wahr und du hast richtig viele Aufzeichnungen von halt Technikern, die da gearbeitet haben und da kannst du halt den Verfall richtig mitverfolgen sozusagen und dass sie halt auch einfach dieses unterirdische Seenwasser über diese Einsickerung überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen.
Ja, ist schon, also fand ich insgesamt total spannend halt einfach so zu merken, der war nicht auf Langzeit konzipiert. Also wenn solche Baumängel quasi schon auftreten,
ja, die nach so kurzer Zeit. Ja, die da einfach, glaube ich, ne? Und die haben das dann einfach nicht in den Griff bekommen. Ich glaube, es wurde einfach zu sehr das Augenmerk darauf, auf diese ganze Künstlerausstattung gelegt.
was hat's denn mit der Künstlerausstattung auf sich?
Also das Experiment wurde genannt Plan WNMSCE. White Noise Mind Suggestion Comeback Experimentation. What the fuck? Also, es wurden da Musiker aller Couleur eingeladen. Es ist nicht so, dass nur Profimusiker eingeladen werden, weil du hast in den Aufzeichnungen teilweise halt berichten krasse Profimusiker von so Sessions mit totalen Anfängern, mittelguten Berufsmusikern und halt richtigen Koryphäen, die zusammen da musiziert haben und wie geil das war und ja, die haben uns ja eingeschlossen in dem Raum und das war ja voll die tolle Experience und so, dass wir hier alle zusammen musiziert haben und so aneinander gewachsen sind und sowas. Also komplett irre, ne?
Das denkt aber auch nur das eine Drittel. Das obere Drittel so, wow, wenn ich noch einmal mit diesem Drummer spielen muss. Nee,
das ist so eine der krassesten da, die das geschrieben hat. Voll Azi-Fazi war. Also, richtig, richtig crazy. Und dass sie das Ganze mit halt weißem Rauschen austesten, beziehungsweise damit rumexperimentieren und das dann mit Profimusikern und generell Musikern, weil halt so feines Gehör gefordert ist, um zu gucken, was das so für Auswirkungen hat. Und das Ganze soll halt zu mehr Kampfeswillen anregen.
Ja, aber fandest du, dass es nur daran lag, dass sie die Künstler genommen haben, weil die so ein feines Gehör haben? Ich hatte immer auch so ein bisschen, also wird ja nie offen gesagt, warum sie die, oder zumindest habe ich es nicht gefunden, warum sie die jetzt explizit die Gruppe genommen haben. Aber ich konnte mir immer auch vorstellen, dass die Künstler ja, oder Musiker ja generell auch eher so ein, aus so einer gewissen Grundeinstellungsrichtung kommen, ne? Also wenn wir uns mal die Historie angucken, bis auf Elvis Presley gab es keinen Musiker, der sich frei, also der seinen Grundwehrdienst geleistet hat, wenn du es so willst.
Johnny Cash.
Ja, okay, aber es gibt sau wenige, die das getan haben. Und ich glaube tatsächlich auch nur Elvis Presley war tatsächlich auch in einem Kampfeinsatz, oder? Oder war Johnny Cash das tatsächlich auch?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also bei Elvis Presley weiß man es ja. Aber der lebt ja auch noch. Und von was? Daher, na Quatsch, ne? Quatsch, wird doch immer behauptet, diese Verschwörungstheoretiker. Aber,
ja.
Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass man die einfach genommen hat, weil die ja aus so einer eher pazifistischen Ecke meistens stammen.
Um naja, ich glaube einfach, weil Künstler im Allgemeinen auch oft psychisch eher auffällig sind, ne?
Ja, und auch anfällig und vielleicht so für sowas.
Neurodiversität und sowas ist ja nachweisbar, wenn du so Inselbegabung zum Beispiel hast, dass du halt auch so autistische Züge hast und so. Und dass da, glaube ich, Experimente bei so Grenzthemen wahrscheinlich, kannst du dann eher empfängliche Wirtskörper für dein Experiment finden.
Auf jeden Fall finde ich diese White Noise-Dinge, also du kommst ja jetzt drauf, finde ich schon pervers, dass sie das mit eingebaut haben, weil das ist ja nichts, das hat sich ja keiner von denen ausgedacht.
Ja, das gibt es halt auch in der echten Welt, aber das ist halt
echt.
Ja klar, aber es ist halt viel auch so pseudowissenschaftlich oder pseudomedizinisch, ne?
Also ich
muss ja immer an den braunen Ton kalter denken. Krieg, ich weiß auch nicht, warum.
Das ist halt alles so, oder das ist, ich finde, für mich klingt das immer ganz viel nach kalter Kriegsforschung, wo sie ja nicht nur geforscht haben von wegen, ne, wie lange kann ich die wach halten, sondern ja tatsächlich auch, da wurde ja Paraforschung auch betrieben, ob wir Leute finden können, die quasi dann, ne, Psychologen, also über Hirnwellenforschung und so weiter dann in die Köpfe von irgendwelchen hochrangigen Sowjets kommen, damit die ihre Atomraketen in den eigenen Silos sprengen. In die Kategorie, finde ich, würde auch das Experiment in echt passen.
Ja, total. Also, und in Fallout, in dem Vault 92 ist halt so, dass sie dieses, du findest halt richtig viele Aufzeichnungen, wie auch hier der wissenschaftliche Leiter, sozusagen dem Ruben, glaube ich, hieß er, so langsam auf die Schliche kommt, so, ne? Und halt so, nee, was machen wir hier eigentlich gerade mit den Leuten? Die werden halt alle langsam verrückt, so, ne? Und das Experiment ist quasi ja auch ein Erfolg, weil du findest auch richtig viele Skelette in dem Vault und so, unter anderem ein Kinderskelett, auch richtig bitter, in der einen Toilette ein Skelett mit einem Teddybären, kleines. Und ja, die Geschichte ist halt so, dass die Leute halt dadurch, dass dieses weiße Rauschen und diese Störgeräusche überall so mit eingepflegt wurden. Am Anfang war das nur in irgendwelchen Aufnahmegeräten und sowas. Und die Leute flippen halt richtig aus nachher, ne?
War ja mit dem weißen Rauschen halt auch unterschwellige Nachrichten übertragen worden, ne?
Ja, genau, ja.
Also das
ist halt. In der Welt gibt es das halt auch, aber da ist das dann eher so in der Physik, um Störung zu simulieren und sowas, ne?
Jedes In-Ear, jeder In-Ear, also jeder Noise-Canceling-Kopfhörer funktioniert genau so.
Genau.
Der hat nach außen hin ein Mikro, das nimmt auf, was für ein Geräusch dieser Presslufthammer gerade hat, und im Grunde spielt er dir ein Gegengeräusch ins Ohr, super laut. Das kriegst du aber so gar nicht mit, weil es halt in so einem Untergrundrauschen versteckt ist.
Dass genau, du das ist bei Hörgeräten und so ja quasi auch so, ne?
Ja, genau. Richtig, ne? Dass du den anderen Scheiß halt nicht mehr hörst. Tinnitusbekämpfung ist auch bestes Beispiel dafür.
Ja, ziemlich abgefahren. Ja, und in der wirklichen Welt ist es halt wirklich erforscht, dass bei neurodiversen Personen tatsächlich eher positive Effekte auftreten mit Behandlungen, so experimentell durch weißes Rauschen, beziehungsweise Frequenzen als bei, bei nicht neurodiversen, also neurotypischen Gehirnen. Schon spannend, ne? Bei der ADHS-Forschung und sowas wird sowas tatsächlich eingesetzt, ne? Ja, aber ist generell, ja, auch viel Pseudowissenschaft dabei, also wenn man dran glaubt, ist so ein bisschen, ja.
Genau, wobei wir das Globuli, eingesetzte...
Das Globuli des Gehörgangs.
Wobei wir das eingesetzte weiße Rauschen in den Forschungsbereichen bitte nicht mit dem weißen Rauschen, mit dem kosmischen weißen Rauschen verwechseln dürfen. Das kosmische weiße Rauschen ist so eine Hintergrundstrahlung, die beim Urknall passiert ist. Und da hast du quasi so eine unterschwellige, wenn du ein Mikrofon in also einen riesigen Trichter ins Weltall hältst, dann hörst du das halt. Und das ist aber Strahlung, die du hörst. Und die ist halt auf so einen ganz unterschwelligen, also das ist halt nicht so super still im Weltall, ne? Wie man das immer sagen würde, oh, hörst du eh nichts. Mit unseren Messgeräten kannst du diese Strahlung halt wahrnehmen. Und dann, weil das ähnlich ist wie so ein weißes Rauschen, wenn du ein Kopfhörer laut aufdrehst, hörst du ja auch so ein Rauschen, hat man halt das irgendwann einfach weißes, also White Noise genannt, aber das hat nichts mit dem weißen Rauschen zu tun, was hier quasi mit dem Kopfhörer erzeugt wird.
Ja, spannend. Aber lass uns mal zurück in den Vault.
Ja.
Und da ist halt so, die Vault-Bewohner wussten natürlich nichts davon und ganz am Anfang wurde das halt nur so eingestreut, ne? Bei Instrumenten irgendwie unterprogrammiert, in Aufnahmegeräten, war immer irgendwie ein ganz, ganz leichtes Störgeräusch. Und du kannst auch in den Aufzeichnungen der Musiker halt erahnen, einige checken es gar nicht, andere sind halt positiv beeinflusst, wie zum Beispiel diese Session da in dem eingeschlossenen Tonstudio mit totalen Anfängern bis Profi-Supermusiker, wo dann halt so, ja, oh, das war so toll und das war so klasse, Mensch, das war so eine tolle Atmosphäre. Da sind tatsächlich Romanzen entstanden unter den Vault-Bewohnern und nachdem das so bei persönlichem Equipment oder bei Aufnahmegeräten und sowas eingesetzt wurde, wurde das halt ausgeweitet immer weiter. Ne? Und bis dahin liefen die Experimente auch eigentlich ganz gut.
Finde ich ja mega pervers, ne? Wenn du dir vorstellst, dass die da, naja, die machen halt Sessions und der Einzige, der eingeweiht ist, ist ja unser Vault-Aufseher mal wieder. Und dass der halt ausgewählte Kleingruppen halt wirklich so, ihr kriegt das, ihr kriegt da, ihr kriegt mal die Frequenz und wir schauen mal, was hier so passiert und das ist schon echt pervers.
Ja, und aber bis dahin waren die Forschungsteams ja noch eingeweiht.
Ja, aber...
Und dann fing der Vault aus ja an, das auf den ganzen Vault auszuweiten über das allgemeine Lautsprechersystem.
Guck mal, ich habe hier eine Buchse und da einen Stecker.
Alter Vater, ey. Und dann wurde das halt immer deutlicher, ne? Und da schließen wir auch ein bisschen in den Kreis, als das nur die Musiker betroffen hat, war es noch hauptsächlich positiv. Jetzt ist es aber so, dass das immer üblere Züge annimmt und Schwindel, Übelkeit, Verlust höherer Wahrnehmung und motorischer Fähigkeiten bis hin zu Psychosen, die ausgelöst wurden, weil man halt ständig dem Ganzen ausgesetzt ist, selbst im Schlaf immer minimale Veränderungen, minimale Störgeräusche, Botschaften, die einem irgendwie eingesäuselt werden, also wurde auch von Stimmen berichtet, die da gehört werden und sowas. Da sterben halt Menschen, da werden Leute einfach wahnsinnig und der Aufseher versucht das halt die ganze Zeit immer noch klein zu reden, ne? Und ließ das Ganze halt weiterlaufen.
Aber auch die unterschwellige Botschaft finde ich halt schon krass, ne? Also und unterschwellig wird dir damit ja nur gesagt, so solange das in der Hand der Wissenschaft war, solange die Wissenschaft da war, das positiv. Und als er dann quasi den AUX-Stecker mit der Allgemeingeschichte verbunden hat.
Juhu. Ja, und was ich spannend finde, weil ich das Buch auch gerade wieder gehört habe, Sanity is not statistical ist eine Referenz zu 1984 von George Orwell. Und damit soll Verrücktheit gestoppt werden. Also bei George Orwell gibt es ja so dieses Ministerium der Liebe und dann gibt es ja dieses Neusprech, wodurch einfach durch, sag ich mal, eine neue Sprache, die immer weiter erweitert wird, quasi ganze Wörter und Dinge, die im Munde verdreht werden. Ne? Dass zum Beispiel Krieg gibt es gar nicht mehr. Also Krieg ist eigentlich ein allgemeiner Zustand, der immer herrscht. Und am Ende gibt es in dieser neuen Sprache gar nicht mehr wirklich Krieg. Und genauso wie psychische Erkrankung. So, das wird einfach sprachlich ausmanövriert, so, ne? Also ganz, ganz
abgefahren. Und wenn wir über etwas nicht reden, kann es das auch nicht geben.
Ja, genau. Und darauf wird halt so Bezug genommen. Und da, wir hatten diese Referenz ja schon mal gezogen zu 1984, dieses Big Brother is Watching You. Und ich glaube, ich habe auch schon mal erwähnt, dass die Parteimitglieder blaue Overalls tragen bei 1984.
Ja.
Was ja auch wieder, klar, das ist da eine Referenz zu den Blaufaschisten, aber Fallout, ja, möglicherweise daran orientiert, finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, klar, wenn du natürlich, wenn es Verrücktheit nicht gibt, dann kann ja auch keiner verrückt sein. Aber die Leute wurden immer aggressiver und der ganze Vault verfiel halt in Chaos. Ja, es wurden dann akustische Abwehrsignale geschaltet. Das funktioniert aber eher gegen Meyer-Lurks als gegen die aggressiven Menschen. Kann man tatsächlich selber in dem Vault austesten. Denn du kannst immer in gewissen Bereichen diese Störsignale abspielen und damit tötest du dann alle Meyer-Lurks, die da rumlaufen. Kriegst aber auch keine Erfahrung dafür. Also das ist so, will man das wirklich?
Oh, das ist
so ein Noise-Flash kann man halt durchs Hacken immer in diesen Bereichen fluten lassen. Spart einen Haufen Muni.
Muni, und du musst dich halt nicht durch jeden durchkämpfen, ne?
Ja.
Also ich finde ja irgendwann auch so, wenn du so der 20., 30. dir um die Ecke kommt, dann denke ich auch so, okay, ich bin eigentlich hier, um den Vault zu erkunden. Ich muss da nicht jetzt 60 Stück davon zerlegen. Also um es mal übertrieben zu sagen.
Ja, ne? ja, total. Ja. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden, was das mit dem Noise-Flasche soll, aber dann, ja, macht schon Sinn. Und genau, irgendwann stellt Professor Malleus den Ruben zur Rede, um ihm für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Also das kann man auch alles wunderbar verfolgen in diesen Audiologs, in den ganzen Sprachaufzeichnungen. Das ist wirklich, wirklich cool. Und auch von den ganzen Musikern und so, die haben auch viel aufgezeichnet, Tagebuch geschrieben und so. Das ist schon nice. Das ist echt so ein Vault, wo man echt tief in die Geschichte reingehen kann. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Und da wird dann auch berichtet so, ey, ich bin der Einzige, der hier noch nicht verrückt ist oder so. Und die entkommen halt auch. Deswegen ist, also da entkommen ein Haufen Leute, deswegen ist auch die Vault-Tür offen. Und man trifft auch tatsächlich Nachfahren von den Original-Vault-Bewohnern. Insgesamt wirkt der Vault halt viel runder als halt der Drogen- oder Gary-Vault, was so das zeitliche Geschehen von Fallout 3 betrifft. Der wirkt schon so, als hätten sie den für ein Spiel geschrieben, was 200 Jahre nach dem Großen Krieg spielt und nicht 20.
Ja, und auch die damit verbundenen Quests. Ne? Also eine dieser Quests ist zum Beispiel Agatha's Song. Also da sollst du die, wie wir ja eben gerade schon mal erwähnt hatten, die eine Stradivari aus Vault 92 rausholen. Und Agatha, verwitwet, ne, lebt allein, liebt Musik und ihr Haus liegt auch ein bisschen versteckt und sie möchte unbedingt wieder über die alte Radiostation ihres verstorbenen Mannes, möchte sie unbedingt wieder Musik übertragen und möchte halt deswegen diese Stradivari haben, weil die irgendwann mal ihrer Ur-Ur-Urgroßmutter gehört hat, genau. Hilda. Und das kommt halt auch zeitlich mit den 200 Jahren viel besser hin, als du in manche anderen Vaults dann so an Informationen kriegst und so weiter, ne? Du bekommst auch Loot dafür. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich jetzt gesagt habe, oh, muss ich unbedingt, also ich fand es auch ganz witzig, da in den Vault zu gehen. Du kannst dir die Loot aber tatsächlich auch über einen Speech-Check oder über den Herc Lady Killer besorgen. Also dann gibt sie dir den auch. Und sie vermutet, dass die Violine in Vault 92 ist, kennt aber den genauen Ort nicht, verweist aber auf das Vault-Tech-Hauptquartier und markiert dann den Ort, also das Vault-Tech-Hauptquartier im Pip-Boy. Was ganz witzig ist, weil dadurch kriegst du das freigeschaltet und kannst dann von dort aus weiter suchen gehen. Du bekommst auch andere Orte, also auch viele andere Orts kriegst du ja, wenn du ins Vault-Tech-Hauptquartier gehst, sowieso viele freigeschaltet noch. Lass mich überlegen, wo findet man die noch, die Stradivari?
Die ist in dem einen Tonstudio und die ist tatsächlich in so einem die ist in so einem geilen, extra dafür angefertigten Behälter, damit die nicht der Atmosphäre ausgesetzt ist, wenn sie nicht gespielt wird. was total cool ist, weil das natürlich total Sinn macht, dass sie dann noch 200 Jahre später noch in gutem Zustand ist.
Das stimmt, das ist nice.
Ja, und die Swall Stradivarius ist tatsächlich, die gibt es halt in Wirklichkeit und die ist im Besitz von Itzhak Perlman, das ist ein israelischer Violinist und der besitzt die bis heute.
Also so eine Stradivarius, ich hätte ja noch keine Hand, ich habe früher mal als Kind Geige gespielt, super schlecht, das ist auch ein Instrument. Ich habe wenig zu meiner Frau gesagt, hey, das nicht, aber das ist auch ein Instrument, das lernen meine Kinder einfach nicht, weil das Bullshit. yes, sorry, das ist, es klingt immer scheiße, es sei denn, du steckst mega viel Arbeit da rein. Du kannst mit diesem Instrument alleine gar nichts anfangen. Also ja, klar gibt es Virtuosen bei an den
Starship
Instrumenten.
Starship Troopers in Neongrün beleuchtet.
Ja, okay. In Neongrün beleuchtet, das ganz andere Klänge macht als jede andere Geige, die du sonst so kennst und was auch mit irgendeinem Synthesizer nachgemixt ist, dann ja. Macht das sein. Also ich sag mal so, wenn du für einen Sci-Fi-Film, in dem du große Käfer erschießt, ein bisschen Geige spielen sollst, gönn dir, bitte.
Hat sich bei mir eingeprägt.
Definitiv, ist ja, also der Sound klingt ja auch geil, aber ansonsten muss ich, wie gesagt, an jeden da draußen, der das tatsächlich, der Geige spielen kann und so weiter, größten Respekt. Ich habe es versucht, ich habe es nicht hingekriegt. Meine Großeltern waren immer große Fans von mir. Aber lernt Geige spielen, lernt Gitarre spielen. Da kannst du auch was mit anfangen, da kannst du ein bisschen rumschrubbeln und so weiter. Da hast du auch was von. Geige bin ich immer noch der Meinung, brauchst du nicht. Also meine Meinung, brauchst du nicht. Aber das ist auch wirklich nur meine Meinung. Hatten wir zu der Quest noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht, ne?
Naja, es ist halt, es fühlt sich halt an wie eine richtige Quest. Das Ding liegt da nicht einfach nur rum, sondern du musst auch noch das Tonstudio vorher öffnen. Entweder hast du den Code gefunden, glaube ich, oder du kannst das auch hacken. Finde ich total, total nice. Also wie gesagt, du kriegst, wenn du die zurückbringst, kriegst du einen eigenen Radiosender von Agatha, wo sie die ganze Zeit Violinmusik spielt. Das ist schon nice. Three Dog erwähnt das, also obwohl der 92er nur so ein Nebenquest ist, ist das schon gut ins Hauptspiel implementiert.
Wie du sagtest, ne, er fühlt sich halt irgendwie fertig an. Also ja. Ich finde schon cool, dass sie da halt so viel dann insgesamt mit reingebaut haben, dass es sich halt trotzdem dann vernünftig anfühlt. Und genau das ist es ja auch.
Ja, man kann die Stradivarius aber auch in Underworld oder in Rivet City verkaufen. In Rivet City kann man hier an Abraham Washington von dem Museum das Ding verkaufen, da kriegt man sogar noch gutes Karma. Findet aber Agatha da nicht so lustig. Die Komisch. Kann halt richtig krantig werden, die alte Lady.
Völlig richtig. Sie hat dich ja immerhin losgeschickt und du solltest Hildas alte Geige zurückholen.
Naja.
Ein paar Sachen haben wir ja unter jetzt nicht so beeindruckenden Facts zu dem Vault 92 ja schon gesagt. Also man findet da unten tatsächlich keine Vault Suits, weil, hast du ja schon erwähnt, ganz viele von denen sind halt entkommen. Und ja, ich weiß gar nicht, aber es werden ja vermutlich trotzdem alle Vault Suits getragen haben, obwohl viele davon Künstler waren, ne?
Sind aber, ja, werden sie alle welche getragen haben. Aber wie gesagt, ich finde, der Vault wirkt halt gut in das Spiel eingefügt. Und hat viel so Environmental Storytelling. Also wie gesagt, du findest sogar ein Kinderskelett da, ziemlich finster. Generell liegen da viele wirklich verrottete Skelette rum. Und auch wirklich gut so positioniert mit so einer Notiz noch in der Hand, warum der Zettel das Einzige ist, was nicht verrottet ist. Lassen wir mal dahingestellt, war super Papier, Uranpapier. Aber ja, anscheinend sind die ganzen Vault-Suits mit verrottet. Die liegen da halt wirklich schon 200 Jahre, die Leute so. Und die einzigen, die entkommen sind, die sind halt inzwischen an Altersschwäche oder an sonst was gestorben, an einem Schuss von einem Raider im Kopf oder so. Haben aber, wie gesagt, Agatha ist der Beweis dafür, Nachfahren im Wasteland hinterlassen. Und ja, generell wirkt das Ganze sehr, sehr rund und wie ein Vault, der von innen geöffnet wurde, 200 Jahre später so aussehen sollte, finde ich.
Ja, also das, wie gesagt, das klingt schon cool. Ich muss es so sagen, wie es ist. Das ist mir null aufgefallen. Ein Fact, den ich erst bemerkt habe, als ich unser Skript dazu gelesen habe, obwohl 22 steht tatsächlich die Nummer 92 vorne auf der großen Tür.
Ist mir auch nie aufgefallen, tatsächlich.
Also entweder ein Fact, den wir einfach beide nicht kennen und der falsch ist, aber ja, Aufgabe an unsere Zuhörer. Schreibt drunter, wenn es euch aufgefallen ist, nur los. Komischerweise, obwohl das Ding mega groß auf allen Türen steht, diese Zahlen, wenn ich vorher auf den Pitboy geguckt habe und weiß, ich gehe jetzt zu Vault 92, dann gucke ich da nicht mehr drauf. Dann weiß ich, ich bin nicht mehr da.
Ist die 22er Tür, ist aber offen, wenn man reinkommt. Deswegen kann man das wahrscheinlich nur mit Konsolencommand No-Clip sehen, indem man da hinfliegt oder so.
Naja, okay.
Muss ich nochmal New Vegas gucken, was in 22 los ist.
Dann gibt es Gordon Sumner als namentlich benannter Vault-Musiker, der da drin ist. Und finde ich super, weil das ist einer der Musiker von Sting.
Finde ich. Das ist der Name vom Musiker Sting. Das ist
Stings genau. Also das ist der bürgerliche Name von ihm. Genauso wird auch Zoe Hammerstein benannt. Also eine, die da drin sein soll. Was wiederum eine Referenz auf dem Broadway sein soll, mit dem Lied I'm in Love with a Wonderful Guy. Das dazugehörige Musical kenne ich allerdings nicht, muss ich ehrlich sein.
Das kenne ich auch nicht. Das ist, glaube ich, eher so Amerikaner dann, ne? Aber kann man auch im Galaxy News Radio bei Fallout hören, den Song.
Ich schau mal kurz, das interessiert mich jetzt.
Ja, das wird sowas sein hier wie Guys and Dolls und sowas. Amerikaner sind dann so, ja klar, kennt man das. Und alle anderen auf der Welt so, aha. Das sind immer so diese Parts bei den Simpsons, wo man immer denkt, was?
Aber genau so ist es tatsächlich auch. Also, es ist hier die Künstlerin Hammerstein, die zweite, die in dem Titel South Pacific von 1949 genau das singt. Also es dreht sich auch genau um das, wonach es klingen mag.
Ja, fell in love with a wonderful guy.
Genau. über die kann man tatsächlich aber relativ viel rausfinden, weil man findet deren Tagebücher.
Ja.
Und das ist ja die, wo du sagtest, ne, es gibt tatsächlich welche, wo sie auch Romanzen angebahnt haben, die das total toll fanden.
Bevor sie irre geworden sind.
Präkognitiven weißen Rauschen, Dauereinsatz, genau. Und die dann aber auch halt immer mehr erwähnt, dass sie ja Schwindel hatte, Kopfschmerzen, ne, kognitive Fähigkeiten und so weiter. Und je mehr man das liest, desto mehr fällt halt auf, so okay, krass, ne, hier findet echt eine Veränderung mit der Stadt. Und das finde ich halt so richtig gut, ne? Richard Rubin wird erwähnt. Eine eindeutige Referenz auf den Musikproduzenten Rick Rubin. Und dann war es, aber ich bin halt echt so ein Kind, so Abspann gucke ich mir gar nicht hin, ne?
Fallout ist aber super cool.
Ja, nee, bin ich, weiß ich nicht, das ist dann so, oh, guck mal, ich hab's geschafft.
Ja, den hat man ja quasi selbst kreiert.
Und aber das ist ja alles, was ich schon mal gemacht habe. Also das wäre ja nur Selbstbeweihräucherung, wenn ich mir den noch komplett angucken würde. Aber ja, ich gebe dir recht, ich sollte mir den vielleicht mal bei unserem New Vegas-Durchlauf werde ich mir den mal reinziehen dann.
Ja, aber der Abspann bei Fallout ist ja immer aus den Sachen zusammengesetzt, die du so gemacht hast.
Ja, ja, den Anfang davon gucke ich mir auch immer an, aber dann irgendwann denke ich mir so, ach, egal. Da kann man Agatha zumindest die Strativari dann spielen sehen. Sofern man ihr die gebracht hat. Wenn man die ihr natürlich nicht gebracht hat, ist es schwierig, wie sie dann noch an die gekommen ist. Was Three Dog gar nicht witzig findet, aber durchaus ja eine valide Möglichkeit ist, ist, wenn du Agatha die Violine wiederbringst, also wenn du alles haben möchtest, was mit der Violine zu tun hat. Das heißt, du bringst Agatha die Violine, haust Agatha danach um, damit du die Violine wieder hast und die Belohnung.
Da kann man die Violine nämlich wieder verkaufen.
Genau das, da kannst du die Violine wieder verkaufen. Das kriegt Three Dog zumindest mit und findet das gar nicht witzig.
Ja gut, der redet eh schlecht über mich, weil ich Megaton gesprengt habe.
Und ey, irgendwas ist ja immer, ne?
Irgendwas ist immer.
Es kann einen nicht... Ja, man kann nicht alle glücklich machen. Ne? Zumindest ist es dann halt wichtig, dass du dann die Violine wenigstens verkaufst. Also ich würde sie dann nicht irgendwo hinschmeißen. Du musst sie dann bitte loswerden. Irgendwas da muss passieren mit dem Ding. Ja, aber es ist halt einfach trotzdem, es fühlt sich so rund an, auch diese Quest. Du musst halt wirklich, du kriegst die, du musst da rein, du musst erkunden, was ist damit los, den Raum finden, öffnen. Das geht nicht alles von Hand und auch nicht alles so, ach, guck mal, Raum 2, Quest erfüllt.
Ja, ich finde, es fühlt sich generell gut an. Ich finde mal so, also das erste Mal jetzt wieder beim Spielen, dachte ich, hatte das mit den Meyerlurks voll verdrängt, warum die da sind. Aber da dachte ich so, ja toll, wieder Meyerlurks. Was soll der Scheiß? Warum müssen dann immer überall irgendwelche Gegner rumrennen? Aber dann findest du ja die Aufzeichnung und denkst dir so, ja klar, macht total Sinn. Finde ich halt gut, dass sie das irgendwie erklärt haben. So, ne? Und nicht einfach nur so, hier, genau. Gegner Stufe 10.
Ja, damit auch dieser Ort nicht zu langweilig ist und einfach nur durchrennst.
Ja, nee, aber es wird gut erklärt und ich finde auch so diese Aufzeichnung von den Technikern, so dieses, ah scheiße, die haben das Belüftungssystem für die Abwasserleitung und die Frischluft direkt nebeneinander verlegt und langsam werden die Nähte undicht und das vermischt sich so. Das ist schon irgendwie witzig.
Es ist mega gemacht. Wobei ich sagen muss, also für mich könnte in der Neuauflage des Ganzen, wie gesagt, macht das Ding stockenduster, dass du wirklich nur so, ne, diese Taschenlampe da durchsiehst. Und
dann irgendeine creepy Musik, die da die ganze Zeit
ja, läuft. Ja, genau. Dann läuft da von mir aus noch ein bisschen creepy Musik mit so ein bisschen weißem Rauschen hinter, dass du selber auch, dann biegst du ja, plötzlich rechts ab, obwohl du links gedrückt hast.
Diese Botschaften, die da so eingesäuselt werden und sowas.
Ja, also so genau.
Richtig Brainfuck.
Dass du die immer mehr hörst und so weiter. Da bräuchtest du für mich auch keine Meyerlurks da drin.
Ja doch, so Jumpscares und so fände ich dann, glaube ich, schon ganz geil.
Ja, aber man könnte das ja quasi erklären, dadurch, dass du da drin bist und dieses weiße Rauschen vielleicht immer noch läuft so ein bisschen, siehst du plötzlich Dinge. Weißt du so,
dass, ja, das, dass du so immer, das mit den Dinge sehen, könnte man ja auf den Drogen-Vault beschränken und Musik-Vault dann wirklich so einfach mit Musik, die auch immer unterschiedlich laut und leise wird, mit irgendwer redet, kommt das jetzt aus dem Lautsprecher oder redet hier wirklich jemand? Und das finde ich schon gut.
Ja,
und dann
genau.
Vielleicht auch so ein paar Jumpscares, wenn du dann im unteren Bereichen bist, wo das überflutet ist, dass das dann wirklich auch ins Eingemachte geht. Aber generell, dass man so weiß, okay, es geht in den Vault, es wird wieder gruselig. So, das
ja, genau. Halt, dass die Vaults so richtig geile Horror-Spots einfach sind. Du musst sie ja nicht machen, was ich ja völlig okay finde, ne? Wie du in anderen Spielen dann auch Katzen ausmachen kannst, weil du vielleicht Katzenphobiker bist. Das hat ein Wort, weiß ich. Aber ne? Oder Spinnen, also Arachnophobie bist und gibt so einen Modus, da kannst du die ausmachen und dann laufen da, weiß ich nicht, Plüschhasen rum oder sowas, von denen du dann attackiert wirst oder wie auch immer. So wäre das halt, ist ja völlig okay, muss ja nicht reingehen. Aber ich find's schon geil, wenn das so richtig, ne? Stockdunkle Dinger, du hast so wirklich dieses Horror-Feeling da drin. Wird das Ganze nochmal eine Ecke geiler machen.
Ja, auf jeden Fall. Wort der Woche, Stradivarius.
Oh ja.
Sehr gut. Ja.
Nice.
Kleiner, süßer Vault, der wirklich rund wirkt, muss ich sagen. Wenn ihr noch mehr Trivia zu diesem Vault habt und da noch tiefer reingegangen seid, dann bitte, bitte berichtet uns das auf dem Discord oder in den Kommentaren. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Mit mir auch. Mir mit dir auch. Zieh das mal fest.
Wir freuen uns nächste Woche auf Underworld.
Oh ja, das wird auch richtig gut.
Nähern uns mit großen Schritten dem Staffelfinale.
Was auch richtig gut wird, leider. Also ich freue mich dann auch schon auf die, also auch auf die nächste Staffel freue ich mich dann einfach auch schon.
Auf jeden. Sehr schön.
Also,
dann
bis denn dann.
Wünsche ich dir eine gute Nacht und
ich dir auch.
Bis bald. Ciao, ciao.
Jo, tschö.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.